liebe Schwester im Islam, ich glaube, dass die Atmosphäre nicht passend ist, um ein kompliziertes Thema zu erwähnen, was ich eigentlich ansprechen wollte. Ich glaube, dass die Situation erstmal eher dazu geeignet ist, einige Grundprinzipien anzusprechen, die wir unbedingt verinnerlichen müssen, wenn wir etwas verändern wollen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, dass eine der wichtigsten Eigenschaften der Gläubigen, wenn nicht sogar die wichtigste Eigenschaft der Gläubigen ist, dass ihr Herz für Allah schlägt. Dass sie Allah lieben, dass sie den Propheten Friede und Segen mit ihm lieben und dass sie dafür leben. Allah sagt im Koran in Sure 2, Vers 165, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und unter den Menschen gibt es welche, die sich neben Allah Rivalen nehmen und diese Rivalen so lieben, wie man nur Allah lieben soll. Und dann sagt Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Und diejenigen, die glauben, sind in ihrer Liebe zu Allah heftiger. Das heißt, erstens, die lieben Allah über alles und die lieben Allah mehr, als die anderen ihre Leute lieben, die sich als Rivalen neben Allah genommen haben. Das zeigt, liebe Geschwister, unser Herz muss für die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala gefüllt sein. Das ist das A und O. Das ist das A und O. Das ist der Motor, der dich nach vorne bringt. Und ohne die Liebe zu Allah geht es nicht. Man sieht oft, dass viele Eltern in der Erziehung sehr viel Wert auf den Angstfaktor legen. Und der Angstfaktor ist auch wichtig. Der muss auch sein. Ja, weil wenn du nur Liebe hast und keine Angst, dann wirst du sagen, ach ja, Allah ist barmherzig, vergebend, ist kein Problem. Mache ich mal eine Sünde hier, mache ich mal eine Sünde da. Das ist also auch wichtig. Aber was halt sehr oft vernachlässigt wird, ist der Aspekt der Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben, liebe Geschwister, dann muss das dazu führen, dass man die Religion liebt. Und dann muss das dazu führen, dass man dann den Fortschritt des Islams liebt. Dass man will, dass das Licht Allah subhanahu wa ta'ala die Erde erleuchtet. Zu sehen ist, das Herz, das Allah liebt, freut sich, wenn es Frauen in ihr Kab sieht. Jetzt nicht wegen den Frauen, sondern weil der Islam, weil dieses Herz sieht, dass der Islam praktiziert wird. Das freut sich, wenn es Jugendliche sieht, die in die Moschee kommen. Das freut sich, wenn es Leute gibt, die für den Islam aufstehen. Das Herz, das für Allah schlägt. Und dann muss die nächste Frage sein, wie können wir eine Verbesserung für die Umma erreichen? Wie können wir eine Verbesserung, weil wir sehen selber, dass die Umma teilweise, ich will nicht sagen am Boden liegt, aber dass man zumindest mit der Situation weltweit nicht zufrieden sein kann. Als Mu'min kann man nicht mit zufrieden sein, sondern da möchte man Fortschritt, man möchte, dass die Umma nach oben kommt. Und man sieht so viel Heuchelei auf der ganzen Welt. Man sieht, wie der Kuffer in den islamischen Ländern verbreitet wird. Man sieht teilweise, wie Missionare dort ihr Unwesen treiben. Man sieht teilweise eine Verwestlichung. Und wenn ich von Verwestlichung rede, dann meine ich damit nicht bestimmte Werte, die im Westen hervorgehoben werden, die eventuell mit dem Islam übereinstimmen, wie zum Beispiel Gerechtigkeit etc., sich um Arme kümmern, Sozialsystem, sondern ich rede von Werten oder von Unwerten, die gegen den Islam sind. Wie zum Beispiel sexuelle Freizügigkeit. Ja? Und ihr wisst selber, was es da noch alles dazugehört. So, die Frage, die sich dann der Mu'min stellt, ist, wie können wir es schaffen, nach vorne zu kommen? Wie können wir es schaffen? Und ich habe da vor kurzem einem Bruder gesprochen, beziehungsweise geschrieben, der Islam studiert, in einer Universität im Ausland, und das ist ein ganz feiner Bruder. Und er hat mir eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, ja, Bruder, die Umma ist schwach. Überall in der islamischen Welt gibt es so viele Schirkiyat. Mit Schirkiyat meint er Gräberanbetung etc. und Bidda. wir müssen erstmal die richtige Akida verbreiten. Und die richtigen Amel verbreiten, die richtigen Taten verbreiten. Dann habe ich, das hört sich schön an. Das hört sich ganz toll an. Aber das ist ja eigentlich das, worauf wir aus wollen. Wir wollen ja nicht fragen, was müssen wir verbreiten, sondern wir wollen fragen, wie können wir das verbreiten? Und dann wird man sehen, dass in vielen Ländern, ich sage in vielen, dass es Hinderungen gibt. Dass es Hindernisse gibt, um den wahren Glauben richtig zu implementieren und um den wahren richtig zu verbreiten. Habe ich ihn gefragt, wie können wir das richtig verbreiten? Dann sagt er, ja, mit Taskia und Tarbiya. Hört sich auch schön an. Was heißt Taskia? Taskia heißt, wenn du etwas Falsches siehst, das zu säubern. Und Tarbiya halt danach die Erziehung. Das heißt, erstmal die Glaubensvorstellungen der Muslime, die falschen Gedanken, die in die Umma hineingekommen sind, säubern. Und dann unterrichten, richtige Erziehung. Hört sich auch gut an. Aber die Frage ist ja, wie? Wie willst du das machen, wenn du beispielsweise, wenn du wirklich stark wirst in der Dauer, wenn man versucht, dir den Hals umzudrehen, beispielsweise. Das heißt, das ist die Frage. Die Frage ist also nicht, was muss man machen, die Frage ist, wie muss man es machen. Die Frage ist, wie muss man es machen und vor allen Dingen, wie muss man es nicht machen. Und das ist die entscheidende Frage dieses Vortrages. Wie erreicht der Islam keinen Fortschritt? Wie nicht? Und dann schauen wir uns das an. Und dann sehen wir zum Beispiel ein Land. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, wie können wir diese Taskia und Tarbiya machen? Dann meint er, ja, wir müssen in den Schulen die richtige Akida unterrichten. Hört sich ja sehr schön an. Dann versuch das doch mal. Das heißt prinzipiell, das, was du gerade gesagt hast, ist, dass dein System nicht funktioniert. Das hast du gerade zugegeben, dein System wird nicht funktionieren, weil du wirst es niemals schaffen, in den Schulen, die dazu aufgebaut worden sind, von den Kolonialherren, um die Gedanken zu vergiften, wirst du es nicht schaffen, die richtige Akida zu verbreiten. Also wird dein System scheitern, du wirst nie nach vorne kommen. Und das ist dieser Gedanke, ist ein schöner, das ist ein aufrichtiger Bruder, inshallah, der eine gute Absicht hat, ja, aber das funktioniert nicht. So, die Frage ist jetzt für die Frauen, ja, Bruder, die Frauen müssen leise sein, klar, dass sie nichts hören, wenn da die ganze Zeit am Reden ist, weil ich kann meine Stimme ja auch nicht zu sehr erhöhen, dann kann ich mich nicht richtig konzentrieren. So, die Sache ist, liebe Geschwister, wir sehen uns dann Länder, wo die Akida in den Schulen unterrichtet wird und wo die Amal unterrichtet werden und wo es in einer Fläche, die so, oder in einer Bevölkerung, die so groß ist wie Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, vielleicht mehr als 10.000 Leute gibt, die ein Studium abgeschlossen haben in einer islamischen Universität und 100 Gelehrte und was auch immer, und man sieht trotzdem, dass das Praktizieren immer schlechter wird. Was heißt das? Das heißt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas muss falsch laufen. Irgendwas läuft schief. Es kann nicht sein, dass du in einem Land, das so viel Einwohner hat wie Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, 10.000 Leute hast, die den Islam studiert haben und in den Schulen den Islam unterrichtest und hunderte Gelehrte hast, und trotz alledem guckst du dir das Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr an, gibt es viel, viel mehr Verkehrstote als in Deutschland, weil es einfach kein Verantwortungsbewusstsein gibt. Und das hat etwas mit Islam zu tun. Verantwortungsbewusstsein ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften im Islam, da ich Verantwortungsbewusstsein für meinen Bruder, für meine Brüder habe. Dann siehst du, Vergewaltigungsrate, Diebstahlrate etc. wird immer höher. Das heißt, du machst das eigentlich, aber es geht trotzdem nicht vorwärts. Warum? Das heißt, das System ist in deinem Land gescheitert und du denkst, wo es in deinem Land gescheitert ist, du könntest damit die Welt erobern. Das ist pure Illusion. Deswegen musst du erstmal wissen, wie schafft man es nicht? Wie schafft man es nicht? Man schafft es nicht ohne Konfrontation. Das ist etwas, was man wissen muss, weil das ist etwas, was einige denken. Die denken, mit dem niedrigsten Widerstand kann man einfach die richtige Akida verbreiten und die richtigen Amel verbreiten und die Leute zum Islam rufen, immer schön ruhig, immer schön nicht so provokant, sonst könnte man ja Probleme bekommen. Und dann wird es von heute auf morgen, tada, geht die Sonne auf und ist alles schöner geworden. Das wird aber nie funktionieren. Und so hat es nie funktioniert, liebe Geschwister. So hat es nie funktioniert. Schau dir Ibrahim a.s. an. Ibrahim a.s., was hat er gemacht? Der ist in die Stadt gegangen. Und was hat er gesagt? Ma hadhi tamathilu lati antum laha aakifun. Was sind das für Götzen, die ihr anbetet? Qalu wajadna aba'ana laha aabidin. Die haben gesagt, wir haben unsere Vorväter gesehen, wie diese Götzen angebetet haben. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin. Ihr und eure Vorväter, ihr wart schon in einem deutlichen Irrtum. Das heißt, Ibrahim konfrontiert die. Der konfrontiert diese Leute, die viel stärker sind als er. Ist ein einziger. Was passiert daraufhin? فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا قَالُ اُقْتُلُوا أَوْ حَرِّكُوا. Die Antwort seines Volkes war nur, tötet ihn oder verbrennt ihn. Das ist der Weg. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. So rettete Allah ihn vor dem Feuer. Was sagt Allah danach? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Wahrlich, hierin sind Zeichen für Leute, die Iman haben. Für Leute, die glauben. Allah erwähnt, dass Ibrahim zu Allah gerufen hat, dass er danach ins Feuer geschmissen wurde und dass er dann von Allah gerettet wurde. Und dann sagt er, hierin sind Zeichen für Leute, die glauben. Nochmal, Allah erwähnt, dass Ibrahim zu Allah gerufen hat. Alleine, schwach, hat sie komplett konfrontiert. Ihr seid falsch. Allah ist die Wahrheit. Ganz klar, ohne zu murren, ohne zu knurren, ohne zu schleimen, klar auf den Punkt gebracht. Ibrahim a.s., der besser ist als jeder andere von uns, mit Sicherheit. Dann erwähnt Allah, dass er bekämpft wurde, ins Feuer geschmissen wurde. Dann erwähnt Allah, dass er Ibrahim vor dem Feuer erwähnt hat. Dann sagt Allah, walischieren, also dass er klar zur Botschaft gerufen hat, danach ins Feuer geworfen hat, bekämpft wurde und dann gerettet wurde, sind Zeichen für Leute, die glauben. Für Leute, die Iman haben. Liebe Geschwister, warum sagt Allah hier, hierin sind Zeichen für Leute, die Iman haben? Warum sagt Allah nicht, hierin sind Zeichen für Leute, die nachdenken, hierin sind Zeichen für Leute, die überlegen? Warum sagt Allah, hierin sind Zeichen für Leute, die Iman haben? Was ist das Gegenteil von Iman? Kuffer. Und da gibt es zwei Arten von Kuffer. Es gibt einmal der Kuffer, der Zahir ist, der deutlich ist. Und da gibt es eine andere Art von Kuffer. Das ist Izharul Iman wa Ibtanul Kuffer. Das heißt, den Iman zeigen, aber den Kuffer in sich tragen. Das ist der Nifaq. Und eines der gewaltigen, das heißt, das Gegenteil von Iman ist Kuffer und Nifaq. Und eines der Hauptzeichen der Munafikun ist, dass sie nicht verstehen, dass der wahre Weg bekämpft wird und dass sie nicht bereit sind, auf dem Wege Allahs, auf dem Wege der Dawah beispielsweise, auch nur einen Wind Zug für Allah zu leiden. Eines der großen Kennzeichen der Munafikun. das sich durch den ganzen Koran praktisch zieht. Bei der Schlacht von Uhud, was haben sie erzählt? Was haben die Munafikun gesagt? Ach, wären die bei uns geblieben, wäre ihnen das nicht passiert. So denkt der Munafik. Aber hier, der Gläubige hat ein Zeichen hier drin. Was ist sein Zeichen? Was ist dieses Zeichen an der Geschichte von Ibrahim für ihn? Dass, wenn er zum wahren Weg ruft, bekämpft wird und dass der Sieg alleine von Allah kommt. Daraus lernst du, liebe Geschwister, wir müssen die Botschaft kompromisslos, konfrontativ nach vorne bringen, so wie Ibrahim a.s. und am Ende kommt der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala. Wann kommt der? Erst nachdem du bekämpft wurdest. Wie Ibrahim, er ins Feuer geschmissen wurde, so werden uns Proben geschehen. Aber darauf müssen wir vorbereitet sein. Aber heutzutage wird dir eingeredet, wenn du die Dawa richtig machst, dann wirst du in Ruhe gelassen. Einfach nur ganz in Ruhe in die Schule einführen und dann langsam, aber sicher nach 700 Jahren wird was kommen. Nein, nach 700 Jahren wird das ausgestorben sein. Es stirbt nur nicht aus, weil Allah es schützt mit Leuten, die bereit sind, vor dem Pharao zu stehen. Das ist der Unterschied. Und ich gebe euch einen anderen Beweis im Koran. Ein Vers, wo es um den Sieg geht. Ein Vers, wo es um den Sieg geht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dort, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Das sagt Allah zu wem? Zum Propheten Muhammad, a.s.w. Und dann natürlich indirekt zu uns. Das heißt, vor dir wurden Gesandte der Lüge bezichtigt. Warum sagt er das zum Propheten, a.s.w.? Um den Propheten zu trösten. Und um den Propheten, a.s.w., damit zu sagen, wenn du die Botschaft bringst, wird es auch passieren, dass man dich der Lüge bezichtigt. Also gebe da nicht auf. Gehe nicht zurück. Kehre nicht von deinem Weg ab. Bleibe standhaft auf deinem Weg. Heutzutage ist es so, guck mal, ich finde das so cool, ne? Kundgebung, dann stehen sie dort. Lügner! Guck mal, vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Dann fragst du, was haben wir denn gelogen? Ja, wir wissen nichts. Alhamdulillah, Bruder, das ist ein super Zeichen für uns. Aber jetzt darauf zurück, jetzt die Frage, wann wurden die Gesandten der Lüge bezichtigt? Wann? Als sie mit ihren Anhängern in ihrem Kreis saßen, als sie mit ihrem Anhänger in der Moschee saßen, als sie mit ihren Anhängern die Pilgerfahrt gemacht haben, als sie mit ihren Anhängern nach dem Gebet geredet haben, wann wurden sie der Lüge bezichtigt? Sie wurden der Lüge bezichtigt, als sie die Botschaft klar und deutlich rübergebracht haben an Leute, die nicht an die Botschaft glauben. Weil wenn einer seinen eigenen Propheten der Lüge bezichtigt, ist er kein Prophet, ist er kein Gläubiger. Also, sie wurden der Lüge bezichtigt, als sie die Botschaft an das nicht glaubende Volk rübergebracht haben. Was heißt das für uns? Das heißt, wenn wir noch einen Fortschritt haben wollen für die Ummah und der Fortschritt kommt von Allah alleine, müssen wir die Esbab, die Gründe machen, um den Fortschritt zu erreichen und wir müssen die Botschaft auch an die Ungläubigen bringen. Oder sagen wir lieber an die Nichtmuslime. Weil der Begriff Ungläubige, den finde ich unpassend für Kafirun, weil unter Ungläubige versteht in deutschem Sprachgebrauch jemand einen Atheisten. Natürlich sind Christen keine Atheisten, aber die sind Kafirun, Falschgläubige oder Nichtmuslime. Okay? Aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, was sagt Allah danach im Vers? Jetzt, was war die Reaktion der Propheten? Die wurden der Lüge bezichtigt. Das heißt, wenn wir auf dem Weg von ihnen sind, werden wir auch der Lüge bezichtigt. Was passierte danach? So sind sie standhaft geblieben, jetzt hört gut zu, jetzt sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und noch was anderes, und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Was heißt jetzt Schaden zugefügt wurde? Schauen wir in anderen Geschichten. Yahya wurde getötet. Manche Propheten wurden getötet, manche gefoltert, geschlagen. Der Lüge bezichtigt, beschimpft. Das heißt, wenn wir auf dem Weg der Propheten sind, wird uns das auch passieren.